SRF 1.
Regionalschnellband Fribourg Wallis, am Mikrofon Peter Brandenberger. Sonntagsgast hier heute ist Patricia Kopaczynska, ja, die Berner Geigerin, die auf der ganzen Welt gefragt ist und gleich ganz normal zu Bern im Telefonbuch steht.
Es ist in der Schweiz möglich, einfach da zu leben und niemand stört einen. Und man ist im Telefonbuch und wie ein ganz normaler Mensch. Ich bin auch ganz normaler Mensch.
Dass sie nicht so gewöhnlich ist, dass sie weiss, was sie will mit ihrer Musik und dass sie am Dilemma ist als Mutter, das erzählt Patricia Kopaczynska ja gerade nachher hier. Vorab die Meldung. Beim Brand eines Bauernhauses in der Berner Gemeinde Neuenegg ist eine Frau schwer verletzt worden. Zwei weitere Personen haben sich ohne Verletzungen können aus dem Haus retten, meldet die Kantonspolizei Bern. Brünnt hat gestern Abend nach den 11 Uhr, die Feuerwehr war mit rund 70 Leuten im Einsatz und hat den Brand zu Neuenegg schnell unter Kontrolle gebracht. Und noch ein Blick auf das heutige Eishockey-Spiel. Biel gegen Lugano steht im dritten Drittel 2-2. Vor einer Woche hat die Geigerin Patricia Kopaczynska ja ihr Debüt gegeben als neue Gastleiterin der Camerata Bern. Zum 50-Jahr-Jubiläum hat sie mit der Camerata auch gerade ein eigenes Stück uraufgeführt. Die Wut heisst es. Die Wut von der Patricia Kopaczynska, ja, sie ist 35, mit ihrem Mann und der 7-jährigen Tochter lebt sie in Bern, weil sie nicht auf den Bühnen von dieser Welt als Solistin engagiert ist. Diese Woche war sie ein paar Tage da und hat auch Zeit für ein Gespräch mit dem Regionalschnall. Ich habe in Bern in Langasse eine freundliche, zierliche Person getroffen und vorher zuerst wollte wissen, warum sie das Publikum mit Wut konfrontiere.
Es ist nicht schlecht, das Publikum zu verstören. Wenn das Publikum immer das bekommt, was es erwartet, dann ist es ja ganz uninteressant und langweilig. Und wenn aber irgendetwas kommt, was sie verwirrt, verstört, erstaunt, zum Weinen, zum Lachen, zum Irritieren bringt, dann ist es genau das, was die Kunst will eigentlich, den Menschen aus sich herausbringen. Etwas empfinden, was man im Alltag ein bisschen verstecken muss, weil man ja nicht wütend werden darf. Oder man darf ja auch nicht irgendwie auf jemanden schimpfen. Man muss immer höflich sein. Aber in der Musik muss man nicht höflich sein. Da kann man echt schimpfen.
Und das genügt dann. Also wenn ich ins Konzert gehe, will ich da wirklich beschimpft werden? Will ich da nicht auch unterhalten werden? Will ich da nicht auch in schöne Welten, schöne Gedanken entführt werden?
Doch, natürlich. Ich habe nicht gesagt, dass ich nur verstören möchte. Ich habe nur gesagt, dass es nicht schlecht ist, das Publikum manchmal zu verstören. Aber die schöne Welt ist auch ein sehr großer Teil von Musik und Kunst und das, was man erleben möchte. Also nicht, dass Sie glauben, dass ich jetzt das Publikum nur noch beschimpfen möchte. Nein, auf keinen Fall. Ich möchte es natürlich auch unterhalten, aber auch auf eine sehr hohe intellektuelle Weise unterhalten. Nicht nur, deswegen gibt es ja auch hohe Kunst und dann gibt es ein Disco, wo man einfach nur animalisch unterhalten wird. In einem Konzert muss man alles erleben.
Und das bieten Sie. Sie versuchen alles zu bieten in einem Konzert. Jetzt eben auch als Leiterin der Camerata Bern. Da wollen Sie alles bieten.
Alles, was in Stück steckt, das wollen wir herausfinden. Erst einmal für uns und dann schauen, wie wir das dem Publikum erzählen auf der Bühne. Das ist ja nicht so einfach. Es ist ein langer, komplizierter Weg. Es ist wie ein Buch. Man liest es zuerst und dann hat man es vielleicht nicht ganz verstanden. Dann liest man es ein zweites Mal und dann überlegt man sich, wie empfinde ich das? Ist das in meinem Leben einmal passiert? Was denke ich darüber? Und dann es einer anderen Person zu erzählen, so dass es diese Person versteht. Das darin besteht eigentlich unsere Aufgabe. Die Geschichte, die wir in den Noten lesen, dem Publikum darzustellen, mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen.
Und das ist erarbeitet oder kommt das aus dem Moment heraus?
Beides. Es ist erarbeitet, aber so erarbeitet, dass wir uns nicht, einbetonieren auf etwas. Jetzt werden wir es so machen und dann wird es so klappen. Nein, das ist Musik. Es wird immer anders kommen. Sie wissen ja auch im Leben, wenn man etwas plant, kommt es normalerweise immer anders. Man kann eigentlich Dinge nicht wirklich planen. nur kurzfristig irgendwelche Termine abmachen. Und doch gibt es Gott sei Dank so viele Überraschungen im Leben und auf der Bühne noch viel mehr und noch viel kurzfristiger. Bei uns sind in 2 Takten ein ganzes Leben zu erzählen. Und die nächsten 2 Takte ist schon eine andere Person da, die eine andere Geschichte erzählt. In Mozart zum Beispiel ist das so. Einmal wird geküsst, ein zweites Mal wird ein geohrfeigt und das dritte Mal wird, fürs Leben versprochen und das vierte Mal wird betrogen. Das passiert alles innerhalb von ein paar Minuten.
Ich habe das Gefühl, Patricia Kopaczynska, dass Sie als Musikerin, als Violistin viel improvisieren. Wenn Sie jetzt ein Orchester leiten, ist das dann möglich? Können Sie die Leute mitziehen, mitreißen? Oder kann es auch sein, dass Sie sich auch wieder irritieren und dann verstören schon fast wieder, weil Sie plötzlich eine Idee haben und dann geht es ganz in eine andere Richtung und Sie können das Orchester gar nicht mitnehmen?
Mit Camerata Bern ist das möglich gewesen. Das ist ein Wunder und das habe ich so wahnsinnig genossen. Wissen Sie, je kleiner das Orchester ist, je weniger Musiker da sind, desto mehr ist das Kammermusik. Also man macht einen Dialog miteinander. Und egal, was ich mache, egal, wie es anders kommt auf der Bühne oder in der Probe, die Leute sind immer dabei. Sie hören so genau zu. Ich sehe riesige Augen und riesige Ohren, die mir zuhören. Das ist ein großes Vergnügen, mit Menschen sich so zu unterhalten. Jeder Winkel wird beleuchtet, jeder Witz wird immer wieder anders erzählt und wir lachen darüber auch in der Musik. Man ist ja so, wie man spielt.
Und man spielt, wie man ist?
Und man spielt, wie man ist, absolut. Ein langweiliger Mensch spielt langweilig. Ein interessanter Mensch spielt interessant. Ein frecher Mensch leistet sich auch auf der Bühne freche Witze oder... man ist das, was man ist.
Sie haben gesagt, Sie wollen Geschichten erzählen mit der Musik, mit dem Orchester. Und worum geht es Ihnen dann? Den Fragen zu stellen, den Leuten zum Leben oder nur sich die Fragen zu stellen und dann auf die anderen zu übertragen? Stellen Sie die Fragen sich oder stellen Sie die Fragen dem Publikum?
Es ist alles gleichzeitig. Wir haben zum Beispiel ein sehr, sehr trauriges, zerbrechliches, geniales Stück von einem armenischen Komponisten in diesem Programm, von Tigran Mansurian. Dieses Stück erzählt zum Beispiel im ersten Satz immer wieder vom selben. Er hat das komponiert, nachdem seine Frau von Krebs gestorben ist. Es war für ihn die schwierigste, schlimmste Zeit in seinem Leben. Und es handelt sich um Tod. Und wenn die Geige spielt, dann ist es eine Frage: Gott, wieso tust du uns das an? Müssen wir denn sterben? Und dann antwortet das Orchester: Ja, es ist so geschrieben, wie in der Bibel. Ich stelle mir immer wieder so eine Bibel vor und einen einsamen, zerstörten Menschen, der immer wieder diese Frage stellt, sich, Gott, den Menschen, der Welt. Und dann kommt die Antwort immer wieder gleich, immer wieder gleich. Und dann wird gezeigt, wie der Geist wegfliegt. Zum Beispiel solche Sachen. Das kann man planen, das kann man verstanden haben und auf der Bühne passiert dann etwas und wir erwarten dieses Wunder. Wird dann dieser Geist vor unseren Augen abfliegen? Wird das Publikum verstehen, worum es geht?
Und versteht das Publikum das, wenn es weniger sich mit dem Buch befasst hat? Sie haben gesagt, es ist ein Buch, das man wieder liest und wenn das Publikum hinkommt, nichts weiß und sich einfach von der Musik anregen lässt, versteht es das?
Also wir spielen für einfache Menschen. Man kann nicht erwarten, dass jeder Mensch sich jetzt genau dasselbe Konzept bevor er ins Konzert kommt, gemacht hat. Keiner schaut sich die Partitur vorher an. Mein Gott, man kann sie nicht mal kaufen, diese Partitur. Und man kann nur hoffen, dass unsere Fantasie so stark in den Tönen zu hören ist, dass die Menschen ihre eigene Fantasie dazu bringen, dass sie ihnen erzählt, was sie selber spüren. Das ist die Hoffnung, die im Konzert passiert, dass die Menschen sich öffnen und sich eine eigene Geschichte dann draus machen.
Das ist der Sinn. Deshalb machen Sie das. Genau deshalb.
Absolut. Ich möchte nicht einfach Töne spielen. Das ist für mich völlig uninteressant. Das kann jeder. Was wir versuchen zu machen, ist Hypnose, Magie, Zauber, Musik, die einen wieder dazu bringt, was man als Kind war. Dieses offene Geschöpf, offen zu der ganzen Welt. Als Kind entdeckt man ja all die Dinge, sehr, sehr viele schneller und umso erstaunter ist man auch. Man sieht alles sehr, sehr viel farbiger und lustiger, interessanter. Und das möchte ich, dass die Menschen wieder wie Kinder sind im Publikum.
Die Geigerin Patricia Kopaczynska ja im Sonntagsgespräch im Regionalschnau auf SRF 1. Der zweite Teil kommt gerade nachher. Zwischen aber jetzt ein Ausschnitt aus dem Jubiläumskonzert von ihr mit Camerata Bern aus dem Violinkonzert von Mozart. Das ganze Konzert von der Patricia Kopaczynska ja mit der Camerata Bern gibt es heute Abend um 9 Uhr auf Radio SRF 2 Kultur. Hier im Regionalschnau jetzt der zweite Teil des Gesprächs mit der weltbekannten Geigerin von Bern, wo gegen jemanden den Vorwurf gehört, sie sei ein Egozentriker. Braut das einen ab?
Nein, nichts geht an einem spurlos vorbei. Ich glaube, alles, was passiert, geht uns was an und es betrifft uns auch, vor allem, wenn man über mich so schreibt. Ich denke, ich kann aus solchen Kritiken lesen und wenn irgendjemand auf den Gedanken kommt, dass ich so oder so bin, dann muss etwas auch vielleicht daran sein. Also dann versuche ich nochmals in die Musik reinzugehen und zu verstehen, was ich genau damit wollte. Ich denke, gute oder schlechte Kritiken, alles ist interessant, was den Leuten einfällt während eines Konzertes. Und ich als Musiker muss mich damit befassen, das ist ja mein Beruf. Es interessiert mich nicht, wie ich ankomme, es interessiert mich, wie die Musik ankommt, die ich mache. Deswegen betrifft es mich durchaus.
Und was sagen Sie dann eben zum Thema Selbstdarstellung? Was sagen Sie da? Es geht darum, sich selbst darzustellen.
Ich denke, es ist sehr wichtig, was man ist, wenn man eine Musik macht. Selbstverständlich bin ich das. Ich kann ja nicht jemand anderer sein. Und ich kann nur aus meinem Mund, aus meiner Seele, aus meinem Herz erzählen. Und ich kann nur subjektiv etwas erzählen. Ich kann nicht etwas erzählen, was man mir gesagt hat zu erzählen, sondern ich muss es durch mich bringen. Also ist das durchaus eine Selbstdarstellung, weil ich identifiziere mich mit diesem Stück. Ich bin das Stück. Also so schlimm ist das nicht. Ich denke auch, dass die Zeiten sich im Moment etwas ändern, dass man nicht mehr im Konzert eine sterile Aufführung erwartet, wie man das von den CDs gewöhnt ist. Ich glaube, dass man langsam einsieht, dass das nicht die wahre Kunst ist.
Sie haben gesagt, es geht darum, auch in die Kindheit zurückzukommen. Hat das auch damit zu tun, Sie sind in der Ex-Sowjetunion in Moldawien aufgewachsen, Musikerfamilie, Musikervater, Musikerin, Mutter. Hat das damit zu tun, also ist Ihre Geschichte auch wieder in drin und in Ihrer Musik?
Unbedingt. Das ist vielleicht das Einzige, was von meiner Heimat in mir noch geblieben ist. Das ist diese moldawischen Wurzeln, dieses Herkommen aus einem Land. Es ist wie ein Märchenland irgendwie. Ich bin so selten dort und was ich sehe, ist nicht mehr das, was es war. Es hat sich ja alles verändert. Und meine Entwicklung größtenteils passierte dann im Westen. Eigentlich bin ich heimatlos, nirgends mehr wirklich zu Hause. Nur da, wo man mich liebt, wo es warm ist und wo meine Familie ist.
Das war so in Bern?
Das ist in Bern, ja. Das ist aber auch in Wien, da wo ich aufgewachsen bin. Das ist auf der Bühne, in der Musik. Und die Musik ist für mich auch dieses Teil von Moldawien, das in meiner Erinnerung in mir geblieben ist, meine Kindheit. Da, wo meine Großeltern noch am Leben sind, da, wo ich noch die Polenta mit den Händen esse und unsere schwarze Erde, diese warme, wunderbar fruchtbare Erde. Und natürlich, das lebt alles in mir, ganz klar.
Es gibt ein Filmporträt über Sie, da wird von Ihrem Vater gesagt, er sei der Besessene und die Mutter sei dann die Verständnisvolle. Was sind Sie?
Beides. Beides. Sie vereinen in mir irgendwie so ein Gegenteil, ein Gegenpol. Vielleicht polarisiere ich auch deswegen das Publikum so sehr, weil ich die Gegenteile liebe. Einerseits bin ich sehr eben verständnisvoll und sehr lieb und ich hoffe freundlich und auch höflich. Ich mag überhaupt nicht Konflikte. Und andererseits liebe ich Konflikte und frech zu sein und auch Provokationen und das bis zum Äußersten gehen, bis die Musik wirklich wehtut. Ich möchte mit der Musik auch wehtun und gleichzeitig auch unterhalten. Das ist halt jetzt diese Genetik, die in mir stattfindet.
Und was Sie machen, ist dann irgendwo auch ein Ausbruch. Brechen Sie aus diesen Dingen mit Ihrer Musik?
Ich muss nicht mal ausbrechen. Ich bin einfach so. Da gibt es nichts auszubrechen. Jede Regel, die mich irgendwie in ein Korsett gesteckt hat, habe ich versucht zu brechen. Deswegen ist es für mich nichts Neues. Hingegen ist es sehr viel schwieriger für mich, etwas Normales zu finden, was wirklich für alle Menschen als normal empfunden wird. Das ist dann die große Arbeit, auch in der Musik zum Beispiel. Ich spiele furchtbar gerne laut und furchtbar gerne sehr leise und sehr schnell und sehr langsam, aber eben eine ganz normale Melodie zu spielen, das ist für mich die höchste Kunst.
Wie sind Sie eigentlich über Moldawien und Wien dann nach Bern gekommen? Es war das Konservatorium, das Sie angelockt hat. Wirklich Bern? Wir Berner haben immer das Gefühl, wir sind Provinz, wir haben nichts zu bieten. Das haben Sie anders gesehen. Weshalb sind Sie nach Bern gekommen?
Ja, also ich war im Zentrum der musikalischen Welt in Wien und habe aber trotzdem gesehen, ich konnte mich nicht mehr entwickeln, weil so viel Ablenkung da war. Und manchmal ist es sehr gut, wenn unglaublich viel Kulturangebot ist, aber für junge Menschen zu einer bestimmten Lebensphase ist es sehr, sehr gut, sich einmal auf etwas, was als Wichtigstes in dem Moment scheint, zu konzentrieren. Und ich bin einem fantastischen Pädagogen begegnet in Wien. Er hat damals auch in Wien studiert, Igor Osim. Und er hatte hier eine Professur. Die hatte nach Max Rostal bekommen am Konservatorium in Bern. Und er sagte, komm nach Bern, da wirst du sehr gut arbeiten können. Und er hat mir auch ein Stipendium angeboten, das war also ein Paradies für mich. Und deswegen bin ich nach Bern gekommen. Und dann habe ich mich hier verliebt und eine Familie gegründet. Und jetzt lebe ich ganz glücklich hier.
Wenn Sie hier sind, Sie sind sehr viel unterwegs. Das ist auch nicht normal. Sie haben vom Normalen gesprochen. Sie sind 250 Tage im Jahr unterwegs. Sie haben eine Tochter und sind dann allein unterwegs. Das ist nicht normal. Wie gehen Sie mit dem um?
Es ist der Teil meines Berufes, der vielleicht am schwierigsten ist. Vor allem als Frau, finde ich. Also wenn man ein Kind hat und nie da ist, als Mutter, ist das etwas, was einen das ganze Leben bedrückt. Und man muss sich dann wirklich die Frage stellen, will ich das? Kann ich auf meinen Beruf verzichten oder kann ich auf das verzichten, was im alten Sinne des Wortes Muttersein bedeutet? Wie kombiniere ich das? Und mit dieser Frage lebe ich bis heute. Ich habe sie noch nicht gelöst, glaube ich, werde sie auch nie lösen. Aber ich habe ein derart gutes Umfeld und meine Familie hilft derart mit. Mein Mann ist ein Engel. Wir versuchen, unser Kind so zu erziehen, dass wir alle glücklich sind, dass das Kind vollkommen sozial und gesund und psychisch normal aufwächst mit einer Mutter, die wirklich sehr oft weg ist. Aber trotzdem, wenn ich da bin, ist sie immer bei mir und wir kleben aneinander, wir unternehmen sehr viel und wir sprechen auch viel am Telefon, wenn ich unterwegs bin. Und sie weiß ganz genau, was ich mache. Und das Thema wird also sehr oft auch mit dem Kind besprochen. Ich glaube, wir machen es nicht so schlecht. Also unser Kind ist sehr lustig, frech und zauberhaft süß. Also es geht uns gut, glaube ich.
Sie hat aber auch schon mal gesagt, die Mutter sollte schlechter spielen, dann wäre sie weniger unterwegs. Also es gibt dann durchaus auch von ihr so Ansätze, dass sie lieber mehr hat.
Ah, natürlich, die Kinder sind sehr gescheit. Sie sagen genau das Richtige. Das fand ich wirklich genial. Sag, Mami, spiel doch schlechter, dann wirst du nicht mehr eingeladen. Da musste ich mich totlachen. Nein, nein, sie weiß schon, dass ich meine Arbeit so sehr liebe, dass das fast mein Leben ist. Das weiß sie ganz genau. Und ich habe sie auch gefragt, aber würdest du dann immer mit deinen Kindern zu Hause sitzen oder müsstest du vielleicht auch arbeiten? Was wirst du dann wollen? Und dann hat sie lange nachgedacht und gesagt, nein, nein, ich möchte auch arbeiten. Aber dann wirst du mir helfen, meine Kinder aufzuziehen. Also wir haben so einen Deal gemacht im Moment.
Aber sie müssen spielen. Also sie können nicht Nein sagen. Ist das so? Mutter sein hier und dann wieder weg und Musikerin sein. Geht nicht anders.
Geht nicht anders. Man muss sich überlegen, die Geiger spielen vielleicht bis 50. Und irgendwann beginnt man zu spüren, dass die Hände nicht mehr dieselben sind. Es ist kein einfaches Beruf, auch physisch. Wir haben viele Rückenprobleme, Hals, Wirbelsäule, also es ist alles eine Sache von physischer und psychischer Kraft, ob man das aushalten kann. Zusammen mit den Reisen. Stellen Sie sich vor, ich fliege nach Australien, das sind 20 Stunden im Flugzeug und dann ist man dort mit Jetlag, man weiß nicht, wie man selber heißt und dann muss man wieder beginnen zu proben mit den Leuten. Es ist also super anstrengend, wie ein Spitzensportberuf. Auf der Bühne gibt es kein Pardon, man kann die Sachen nicht wiederholen, wenn etwas nicht gegangen ist. Die Sportler haben 3 Chancen, nicht wahr? Wir haben nur eine Chance. Und das Publikum interessiert sich überhaupt nicht dafür, was ist jetzt mit dem Künstler da los? Vielleicht hat er gar nicht geschlafen oder vielleicht tut ihm was weh oder vielleicht ist in der Familie etwas passiert. Keiner stellt sich diese Fragen. Man will ein super Konzert haben. Und je größer der Name ist, desto teurer die Karten. Und die Leute wollen also wirklich was dafür bekommen. Und sie haben auch recht. Also muss man immer in dieser höchsten Form sein. Das ist also alles nicht sehr einfach. Und in diesem Tempo zu leben geht, glaube ich, so ungefähr bis 50. Ich sagte, man soll nichts planen. Und doch habe ich so ein Ziel. Irgendwann werde ich beginnen zu unterrichten. Ich möchte das weitergeben, was ich erfahren habe in diesem Beruf. Weil ich weiß, ich glaube, dass das wichtig ist, dass die Kinder, dass die Studenten von jemandem das weiterbekommen, der es auch wirklich gelebt hat. Viele Professoren wissen gar nicht, wie es ist. Also sie haben nicht lange den Beruf wirklich gemacht. Es hängt ja alles ein bisschen auch vom Glück ab, ob man diese Karriere machen kann oder nicht. Das hat nicht wirklich mit der Qualität zu tun.
Aber können Sie dann, Sie sagen ja, letztlich kommt alles aus Ihnen selber raus. Kann man das weitergeben? Oder wie gibt man das weiter als Lehrerin?
Man kann einen jungen Menschen dabei unterstützen, sich selber zu sein. Das ist eine ganz wichtige Sache. Die wirklich guten Professoren machen das. Man weiß sehr viel, man gibt dieses Wissen weiter, aber dann soll man versuchen, diesem jungen Menschen beizubringen, keine Angst zu haben, selber seine Wege zu suchen und auch die Liebe zur zeitgenössischen Musik zu vermitteln. Weil man hat ja ein bisschen Angst und Schrecken vor diesen Klängen. Und dabei sind sie genau das, was unsere Zeit ausmacht. Diese schnellen Wechseln, diese furchtbaren Geräusche von der Straße, die ganze Zeit Stress und ein Druck von außen und die Suche nach der Schönheit, dieses Innenleben. Ich glaube, die zeitgenössische Musik eröffnet die Ohren und die Seele für einen jungen Musiker.
Sagt die Geigerin Patricia Kopaczynska. Ja. Ein Filmporträt von ihr aus der Fernsehreihe Stars findet ihr via unsere Internetseite auf srf.ca unter Regional. 5:05 ist es, ihr seid bei Radio SRF 1 in der Region. Die Wetterprognose für den Wochenanfang die kommt heute von der Christine Jutz von SRF Meteo.
Am Abend und in der Nacht regnet es oder schneit es. Die Schneefallgrenze liegt so zwischen 800 und 1200 Meter. Lokal kann sie sogar bis gegen 1500 Meter ansteigen. Im Rhonental schneit es aber bis in den Talgrund runter. Die Temperaturen liegen zur Nacht um den Gefrierpunkt, zu Fisp bei minus 4 Grad. Am Montag schneit es in den Bergen zuerst noch weiter, dann lockern sich die Wolken aber rasch auf und am Nachmittag ist es mal sonnig. Gegen den Abend kommen es noch mal ein bisschen mehr Wolken, es bleibt wahrscheinlich aber trocken. Die Temperaturen morgen in Gstaad und in Interlaken bei 4 Grad, in Lyss und Fisp gibt es 3 Grad. Am Dienstag ist es vor allem in den Bergen zeitweise sonnig und meistens trocken. Am Jura und im Mittelland hat es mehr Wolken und es kann auch stellenweise ein bisschen regnen. Es wird recht warm mit Temperaturen zwischen 4 und 7 Grad.
Das war Christine Jutz von SRF Meteo im Regionalschnall Bern für die Burgwallis am Sonntagabend. Verantwortlich und am Mikrofon war Peter Brandenberger.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.